NZZ Akzent.
It is good to be back. Duty demands that I travel.
Ende Januar tritt der Premierminister von Papua-Neuguinea, James Marape, vor die Medien. Im schwarzen Sakko und bunt gemustertem Hemd.
Once again, good to be back home.
Er ist eben vom WEF in Davos zurückgekommen. Egal ob ein Tag oder eine Woche weg zu sein, das Herz sehne sich immer nach der Heimat.
I just want to say that it was a good meet at the Davos.
Er sagt auch, es sei gut gelaufen am WEF, aber ganz ehrlich, Patrick, sein Gesichtsausdruck spricht ein bisschen eine andere Sprache. Und auch wenn man ihm noch etwas länger zuhört, wird auch klar, dass er viele Sorgen mit heimbringt.
Ja, also dieser Eindruck ist richtig. Während er am WEF, wie er selber sagt, zwar gute Verhandlungen hatte, traf eine Botschaft aus Washington ein, die für Papua-Neuguinea, aber für die ganzen Länder im Pazifik eine Hiobsbotschaft ist. Und zwar, dass die USA aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen. Mhm. Und das ist nicht irgendein Problem für diese Länder, sondern das ist das große Problem. Sie sind stark betroffen vom steigenden Meeresspiegel, von Stürmen. Und sie sagen ganz klar, das ist das allergrößte Problem für uns. Und dass da die USA jetzt eigentlich sich vom Kampf gegen den Klimawandel verabschieden, das ist schon eine dicke Post für die Länder im Pazifik. Mhm. Und das ist nur eine Botschaft aus den USA, die James Marape und den anderen Regierungen im Pazifik sehr zu schaffen machen.
Denn die Neuausrichtung der US-Außenpolitik von Donald Trump zerschlägt nicht nur in Europa oder der Ukraine alte Seilschaften. Auch die Banden mit den Pazifikinseln drohen zu zerbrechen. Der Rückzug der USA aus der Region aber sei ein großer Fehler, vor allem für die USA selber, sagt Korrespondent Patrick Zoll. Ich bin Marlin Ühler. Patrick, also erzähl, warum wäre es ein Fehler, wenn sich die USA zu wenig um die Pazifikinseln kümmern?
Also der Pazifik ist ja das Gewässer zwischen den USA und China. Und dort hat es viele kleine Inseln.
Also wie Fiji, Tonga, Vanuatu.
Tuvalu, Marshallinseln, Palau. Ja, das sind eigentlich alles sehr kleine Länder. Paar Dutzend, manchmal paar hundert Quadratkilometer. Mhm. Und auch die Bevölkerungen sind sehr, sehr klein. Also wir sprechen da vom kleinsten Land, das hat etwa 10.000 Einwohner. Fiji ist neben Papua-Neuguinea das größte, das ist 1 Million. Also alles bewegt sich in der Region. Die sieht man auf der Karte kaum, weil sie so klein sind, aber sie sind geopolitisch eminent wichtig. Weil das sind die einzigen kleinen Stückchen Land, die es da gibt, wo man einen Flughafen zum Beispiel bauen kann, wo Schiffe anlanden können. Mhm. Weil wenn man sagt klein, dann spricht man nur von der Landfläche. Diese Länder haben riesige Seegebiete. Also unter Seerecht darf man ja 200 Seemeilen, das sind 370 Kilometer rundherum als Seegebiet, als exklusive Wirtschaftszone definieren. Und diese Gebiete sind riesig. So gesehen haben diese Länder ein Gewicht, das kontrollieren zu können oder mindestens sicherzustellen, dass kein gegnerisches Land dort präsent ist. Das ist das, was die USA und eben auch China dort versuchen.
Also was heißt das jetzt? Geht es um Militärstützpunkte oder was sind da genau die Interessen?
Die USA haben Interessen, sie machen das aber weniger mit eigenen Militärstützpunkten. Die großen Militärstützpunkte in der Region, das ist vor allem in Guam und das ist eine Insel, die zu den USA gehört. Mhm. Aber es will vor allem, dass sich niemand anders festsetzt. Und dass niemand anders ist in dem Fall selbstverständlich China. Ja. Also es wie die USA wollen auf keinen Fall, dass die Chinesen dann irgendwann einen Stützpunkt, sagen wir auf den Salomonen, auf Fiji, auf Kiribati oder wo auch immer haben. Mhm. Es hat mehrmals Anzeichen gegeben, dass irgendwo ein Hafen oder eine Landebahn repariert wird mit chinesischem Geld. Macht man sich jedes Mal in Washington, aber ganz stark auch in Canberra, also in Australien, große Sorgen, dass es ein chinesischer Stützpunkt werden könnte. Bisher gibt es keine.
Okay. Bisher haben die USA auch gute Beziehungen zu den Inselstaaten gepflegt, aber jetzt, da gibt es einige dunkle Wolken. Wir haben eingangs den Premierminister von Papua-Neuguinea gehört. Die USA wollen das Klimaabkommen kündigen und das macht diesen Inselstaaten Sorgen.
Ja, klar. Also die Länder des Pazifiks, die haben eine gemeinsame Organisation und dort sagen sie seit Jahren, die größte Bedrohung für uns sind die Auswirkungen des Klimawandels. Mhm. Und das ist in mehrfacher Hinsicht. Das sind zum einen Stürme, die stärker werden, aber man kann es sich kaum vorstellen, mitten im Meer Dürren, weil es regnet dann häufig weniger. Aha. Es hat sehr viel Wasser rundherum, aber das ist Meereswasser.
Hat Salzwasser.
Ist halt Salzwasser, genau. Korallen, die absterben, weil Korallenriffe sind ganz, ganz wichtige natürliche Wellenbrecher. Und wenn die weg sind, kommt es zu Erosion. Mhm. Also in mehrfacher Hinsicht, und der steigende Meeresspiegel ist nur einer davon, in mehrfacher Hinsicht wirkt sich der Klimawandel ganz negativ auf diese Länder aus. Mhm. Und man muss sich auch bewusst sein, die Länder sind ja sehr, sehr klein. Also selber tragen sie sehr wenig dazu bei, zum Ausstoß dieser Gase, die den Klimawandel verursachen.
Und jetzt muss man sich vorstellen, in den USA eben ein neuer Präsident, der kündigt das Klimaabkommen und kümmert sich auch sonst wenig um die Umweltanliegen. Das ist eine große Provokation für diese kleinen Inselstaaten.
Ja, das ist eigentlich eine Faust ins Gesicht, zu sagen, was euch da existenziell bedroht, das ist uns völlig egal und wir machen das Gegenteil. Ich kann vielleicht kurz beschreiben an einem Beispiel, wie so ein Land aussehen kann. Ich war vor einiger Zeit auf den Marshallinseln und die Hauptinsel der Marshallinsel Majuro, das ist ein Atoll, das ist kreisrund. Und ich bin da gelandet und da sieht man wirklich, also die Insel ist eigentlich etwa so breit, wie die Landebahn breit ist. Die mussten echt aufschütten, nicht für die Länge der Landebahn, sondern für die Breite. Und da ist auf beiden Seiten das Meer. Auf der einen Seite das Innere der Lagune, wo es geschützt ist, auf der anderen Seite der weite, offene Pazifik. Und der höchste Punkt der Marshallinseln, der ist ein paar wenige Meter über dem Meeresspiegel. Also das ist eines der Länder, das allein schon vom Anstieg des Meeresspiegels akut bedroht ist.
Mhm. Du hast aber bereits gesagt, die neue Klimapolitik der Trump-Regierung ist nicht die einzige Sorge dieser Inselstaaten. Was gibt es da sonst noch?
Also die USA haben ja beschlossen, ihre Entwicklungshilfeorganisation, die bekannte USAID, einzustellen für 90 Tage, alle Programme zu überprüfen. Ob das zurückkommt, weiß man nicht. Und man muss wissen, dass viele der USAID-Programme im Pazifik mit den Auswirkungen des Klimawandels zu tun hatten.
Aha,
jetzt, ja. Ob genau diese Programme wieder zurückkommen, wenn man gleichzeitig aus dem Klimaabkommen aussteigt, würde ich zumindest mal stark bezweifeln.
Was sind das für Projekte?
Also das waren in der Vergangenheit viele Projekte, die eben gerade damit zu tun haben, die Folgen des Klimawandels, wenn nicht zu bekämpfen, mindestens zu mildern. Mhm. Das kann kleine Landwirtschaftsprojekte sein, das kann sein Schutz der Korallenriffe. Da geht es um Trinkwasser, weil Brunnen versalzen, da kann es um den Kampf gegen Erosion gehen. Heute ist es fast schwierig, das genau nachzuvollziehen, weil die Trump-Administration hat auch da ganze Arbeit geleistet. Die ganzen Websites von USAID in der Region wurden einfach abgestellt.
Also wenn sich die USA jetzt da zurückziehen, was heißt das denn jetzt? Also kommt da China, das auch Interesse hat in der Region, du hast vorhin diesen Wettstreit angesprochen, und kümmert sich um Klimasorgen? Das ist doch nicht Chinas Top-Priorität.
Ja, also China ist nicht wahnsinnig glaubwürdig in dem Bereich natürlich. China ist der größte Emittent auf der Welt. China baut in großem Stil Kohlekraftwerke, die ja echte Klimagasschleudern sind. Mhm. Aber trotzdem werden es sich die Chinesen nicht nehmen lassen, da einzelne Programme aufzusetzen und zumindest zu sagen, wir arbeiten daran, auszusteigen.
Mhm. Also China wird sich da weiter Einfluss verschaffen und sich ausbreiten.
Die grosse Attraktivität Chinas für diese Länder ist das Wirtschaftliche. Ja, sie sind ganz stark präsent. Das sieht man zum Beispiel in Honiara, in der Hauptstadt der Salomonen. Mhm. Da ist jeder zweite Laden wird von einem Chinesen betrieben, hat chinesische Zeichen. All die günstigen Konsumgüter, seien es Velos, seien es Plastikkübel, die man braucht zum Putzen daheim, kommt logischerweise alles aus China. Und daneben investiert China in die Infrastruktur in diesen Ländern. Ein schönes Beispiel gab es in Papua-Neuguinea vor ein paar Jahren. Da war ein großer Gipfel der Regionalländer um den Pazifik. Mhm. Und das Kongresszentrum, wo das Ganze stattfand, war von China gebaut. Mhm. Und die Straße, die mit Abstand beste Straße in ganz Papua-Neuguinea, die dorthin führt, war auch von den Chinesen gebaut.
Also die Chinesen gewinnen an Einfluss, die USA ziehen sich eher zurück. Du hast in deinem Artikel auch noch die WHO erwähnt, die Weltgesundheitsorganisation, wo Trump auch die Mitgliedschaft gekündigt hat.
Ja.
Inwiefern tangiert das jetzt die Inselstaaten?
Eben, das ist ein weiterer Entscheid, der a priori nichts mit dem Pazifik zu tun hat. Mhm. Trump sagt ja, die WHO sei ineffizient, von China unterwandert, habe versagt bei der Bekämpfung der Covid-Pandemie. Mhm. Wenn er jetzt dort aussteigt, dann verliert die WHO ihren wichtigsten Geldgeber. Und die WHO ist sehr präsent in der Region mit Programmen.
Also es betrifft die Pazifikregion, wenn sie aussteigen.
Genau. Mhm. Obwohl der Entscheid nicht auf die Pazifikregion abzielt, betrifft es diese Region ganz stark. Man muss sich vorstellen, ein kleines Land mit ein paar 10.000 Einwohnern, die sind verteilt auf kleinen Inseln, die vielleicht nochmal Dutzende, wenn nicht Hunderte von Kilometern voneinander entfernt liegen. Und da muss man eine Impfkampagne machen. Impfstoffe müssen ja meistens gekühlt werden.
Ja.
Also ist das eine dann, diese Impfstoffe aus Europa oder den USA in die Hauptstadt zu fliegen. Das ist noch der einfache Teil. Aber nachher muss das irgendwie auf diese kleinen Inseln weiter verteilt werden, sei es mit gecharterten Flugzeugen, sei es per Boot. Und diese Impfstoffe müssen gekühlt werden, bis sie verspritzt werden. Und das ist eine riesige Herausforderung. Und da arbeitet eine Organisation wie eine WHO eine sehr, sehr wichtige Arbeit.
Also wenn die USA da jetzt weniger Geld geben oder das Geld geben ganz wegfallen, wer garantiert dann noch für diese Inselstaaten, dass eine Impfkampagne durchgeführt wird?
Die WHO wird machen, was sie immer macht. Sie wird auf Battletour gehen. Sie wird hoffen, dass andere Länder in die Bresche springen. Mhm. Wird sich zeigen, ob sie das tun oder nicht. Ein mögliches Szenario ist, dass China in die Bresche springt. Ja. China ist sehr aktiv in der WHO. Was dann natürlich aber auch bedeutet, dass China noch mehr zu sagen hat in der WHO. Ja.
Also kann man sagen, diese Inselstaaten sind den USA einfach egal? Also es gibt gar keine Unterstützung mehr?
Also ich habe es vorher erwähnt, dass diese kleinen Länder riesige Seegebiete haben. Mhm. Und diese Seegebiete sind eigentlich der Reichtum dieser Länder.
Fischerei.
Fischerei ist das eine. Innerhalb der exklusiven Wirtschaftszone kann ein Land entscheiden, wer fischen darf. Mhm. Aber hat zum Teil auch Mineralien auf dem Meeresboden. Es könnte Öl- oder Gasvorkommen haben unter dem Boden. All das gehört dem Land, das da ist.
Ja.
Das größte Problem ist gegenwärtig die Fischerei. Das sind hervorragende Thunfischgebiete und da gibt es sehr viel illegale Fischerei. Und das sind häufig chinesische Fischer. Mhm. Und diese Länder haben selber wenig Möglichkeiten, dem entgegenzutreten, weil eben die Gebiete sind riesig, wir sind mitten im Pazifik, da kann es ganz schwere Stürme haben. Und da hilft zum Teil die amerikanische Küstenwache. Also die amerikanische Küstenwache nimmt Beamte dieser Länder mit, um die Fischerei zu überwachen und hilft so diesen Ländern, ihre eigenen Ressourcen zu schützen.
Ja, und das wird bleiben?
Wird das bleiben? Bisher weiß man nichts anderes. Ich wäre eher überrascht, wenn die USA da aussteigen würden. Aber im Moment, glaube ich, schließt praktisch niemand Wetten ab, was in Amerika in den nächsten Wochen noch alles passieren kann.
Also ich muss sagen, ich verstehe das Vorgehen der USA immer noch nicht ganz. Für mich klingt das Ganze irgendwie irrational. Also jahrelang hat man diese Inselstaaten unterstützt, um sich gegen den Einfluss Chinas zu wehren. Und jetzt wirft man das einfach so über den Haufen.
Ich glaube, es ist einfach ein sehr kurzsichtiges Handeln. Man fällt Entscheide in Washington und bedenkt nicht, was die an gewissen Orten der Welt auswirken können. Und hier ist es halt besonders auffällig, weil man sagt, ja, auf der einen Seite, China ist die größte strategische Herausforderung für die USA. Wir müssen uns darauf fokussieren, China entgegenzutreten. Und da macht man Entscheide, die China in die Hände spielen. Aber auf den allerersten Blick haben diese Entscheide ja nichts mit China zu tun. Aus dem Pariser Abkommen auszusteigen hat auf den ersten Blick nichts mit China zu tun. Da muss man ein bisschen weiterdenken. Und offenbar macht das im Moment die Administration Trump nicht.
Ja. Und China, der lachende Dritte?
China hat sich bisher stark zurückgehalten. Es wäre natürlich dumm von chinesischer Seite, jetzt da laut zu jubeln und fahnenwehend reinzugehen. Die chinesische Diplomatie ist da deutlich besser und die werden das in Ruhe machen. Ihre Botschafter werden da jetzt genau die Opportunitäten ausloten. Aber ich bin überzeugt, wenn das so weitergeht auf amerikanischer Ebene, wird man in ein, zwei Jahren da große Verschiebungen sehen im Pazifik.
Danke dir, lieber Patrick, für deine Ausführungen. Das gibt natürlich noch sehr, sehr viel mehr her. Also da gibt es ganz viel Stoff, den man noch vertiefen könnte, besprechen könnte. Und das werden wir auch bei Gelegenheit tun im neuen geopolitischen Podcast der NZZ dann zu einem anderen Zeitpunkt.
Sehr gerne, ja.
Okay. Ich grüße dich nach Taipei.
Grüße zurück nach Zürich.
Das war NZZ Akzent mit unserem Korrespondent Patrick Zoll in Taiwan. Mein Name ist Marlene Uehler. Macht's gut. Bis bald.